Ja, hallo und guten Morgen, Hans Gerzlich.
Nicht so laut, nicht so laut.
Wieso das denn?
Ich habe noch Schädel und Restalkohol von letzten Samstag. Wir waren da noch ein bisschen hinterher auf der Bochumer Straße, ne, in der Trinkhalle und haben da mal nach dem Rechten gesehen. Da kamen noch ein paar Stadionrückkehrer und dann gab ein Bierchen das andere, ne, auf dieser Siegesfeier.
Wieso? War was?
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.
Ja, Kollege.
Ja.
Leg los. Hast du viel Kopfschmerztabletten?
Hast du nichts mitgekriegt?
Natürlich, selbstverständlich.
Ich hatte erst in der ersten halben Stunde hatte ich auch so sehr starke Kopfschmerzen. Dann ging's für den Rest des Spiels und dann fingen die am nächsten Tag wieder an, als sie wach wurden.
Keine Ahnung wieso, ne?
Ja, und folgendes war der Fall. Eigentlich hätte ich am Samstag einen Auftritt gehabt, der ist aber kurzfristig ausgefallen. Ich hatte meine Karten aber schon abgegeben und habe dann im Fernsehen geguckt. Und immer wenn das der Fall ist, das war nämlich auch gegen St. Pauli der Fall, da ist mir nämlich auch was kurzzeitig weggebrochen und ich habe dann vorm Fernseher gesessen, auch spektakulär gewonnen, so wie diesmal. Also ich denke, ich werde mal den Knebel ansprechen und werde mal sagen, immer wenn ich könnte, aber nicht gehe, gewinnt Schalke spektakulär. Der geehrte Herr Knebel, bitte überweisen Sie 1 Million auf mein Schweizer Nummernkonto, sonst komme ich ins Stadion.
Ja, und ich werde mal deinen Manager ansprechen, dass er dir in Zukunft noch an Spieltagen deine Auftritte absagt.
Ja, die erste halbe Stunde fing schon sehr vielversprechend an, also für Magdeburg. Dann schießen die zweimal das gleiche Tor und dann schießen die fast noch ein drittes Mal das gleiche Tor und dann pfeift das ganze Stadion und plötzlich sind sie wach. Also ich glaube, dieses Pfeifkonzert war der Weckruf, hoffentlich für den Rest der Saison.
Naja, es gibt ja Taktikfüchse, die sagen, dass Reis umgestellt hat. Das heißt, es gibt die Theorie, dass die Mannschaft bis zum Pfeifen so gespielt hat, wie sie wollte. Und dann hat Reis gesagt, so ihr Köppe, jetzt mal so, wie ich will. Also, ich weiß es nicht. Ich hab's am Fernsehen, also er muss wohl irgendwie im Mittelfeld was umgestellt haben. Er soll im Mittelfeld was umgestellt haben. Aber Tatsache ist ja auch, es gibt ja die Mär, aus Magdeburger Ecke kommt ja die Legende, dass sie ja quasi den Anschlusstreffer geschenkt haben. Bitte mal fürs Protokoll für alle Magdeburger, die hier mithören. Ja. Bis zum Anschlusstreffer gab es 3 fette Chancen. Kopfball nach dem Freistoß, Fernschuss über die Latte gelenkt. Dann der Grätscher, wo der Ogo reinpasst und der Polter am leeren Tor ganz knapp vorbeigrätscht. Da war sogar Mohr noch auf Blatt. Auch die Auswechslung von Mohr hatte erst danach eingesetzt. Und dann kam nochmal Kabadayi mit seinem schrägen Schuster über die Latte. Das heißt, wir hatten bereits 4 Chancen auf den Anschlusstreffer, bevor der Anschlusstreffer fiel. Also bitte mal an alle, die hier das Märchen erzählen, von wegen, das wäre geschenkt gewesen. Schalke war tatsächlich ab der 30., 33. Minute tatsächlich wie ausgewechselt.
Ja, aber so für die Magdeburger Tore, also da, das waren jetzt aber auch Gastgeber, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass die da sehr viel für getan hätten. Ne? Die haben sich ja im Standfußball den Ball zugespielt, haben ihn von dem unglücklichen Mohr in dem Fall auch einmal, also die haben die ja auch geschenkt gekriegt.
So nämlich. Also wenn schon, denn schon. Aber das Ganze hatte wie den Eindruck, als hätte bis zum Pfeifkonzert Hansi Flick die Mannschaft trainiert und danach Rudi Völler übernommen.
Ey, genau das habe ich auch gedacht. Genau wie letzte Woche, was wir sehen, einmal die stolpern die sich da irgendeine Scheiße zusammen, also die Nationalmannschaft letzte Woche und im nächsten Spiel rennen die wie die Hasen und da plötzlich auch, aber jetzt doch die Steigerung mitten im Spiel.
Ja, und ohne Trainerwechsel. Ich meine mal ehrlich, wir waren uns doch alle einig, bis zur 30. Minute. Ja, das war's für ein Reis. Ich habe nicht einen einzigen gehört, hinterher oder im Tickermeldung, der sagte, ja, nur wir müssen Geduld haben. Das wird schon. Nein, es waren sich alle einig, das war's für Reis.
Ja, und das wäre es auch gewesen.
Es wäre es gewesen.
Also das war ja die erste halbe Stunde. Erklär mir das.
Ja, kann ich nicht.
Erklär mir die erste halbe Stunde und erklär mir dann die 60 Minuten danach.
Naja, ich habe es ja gerade gesagt, die erste halbe Stunde hat die Mannschaft so gespielt, wie die Mannschaft spielen will. Das ist natürlich, ich weiß es
nicht. Ja, wie die Mannschaft, wie die Mannschaft spielen will. Also wir laufen nicht, wir laufen nebenher, wir stehen rum und wir machen nichts. Ja, ja. Wenn das so die Mannschaft will, gut, so sind meine Kinder auch. Am liebsten würden die auch nichts machen.
Ich meine, vor allen Dingen, wenn wir schon Viererabwehrkette und zwei Sechser aufbieten, dann sollten die zwei Sechser natürlich nicht mit der Viererabwehrkette im eigenen Strafraum eine Sechserkette bilden und am 16er steht ständig ein Magdeburger frei. Also das ist ja also, das ist unfassbar. Die haben ja echt dreimal dieselbe Situation da gehabt. Und ja, die Frage ist, warum steht da kein Schalker Mittelfeld, defensiver Mittelfeldspieler?
Und, oder geht mal hin und sagt, guck mal, da ist einer.
So, und dann hat der Reis gesagt, so Freunde, ab sofort wieder, der Reis hat gesagt, wir verzichten gänzlich auf eine Sechserposition. Wir machen jetzt Viererabwehrkette und Sechsersturm. Und dann hat's geklappt.
Jo. Und hat der Reis doch einfach nur gesagt, passt auf, wenn da einer frei steht, geht mal hin. Aber danach stand er, ja doch, bei dem 3:2, da muss man sagen, da holen die auf 2:2. Und hast du da 3:2
gesehen? Ja, selbstverständlich.
Ich schwöre, doppelschwör, dass ich schon... Da waren die noch in der eigenen Hälfte gesagt habe, das gibt Ärger. Weil man plötzlich sah mal wieder, die passen sich, da steht immer einer frei, die brauchen sich nur den Ball zuzupassen und gehen da wie durch die Slalomstangen durch. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste.
Und vor allen Dingen hat man bei diesem 3:2 gesehen, wie der Baumgartel da hinten tatsächlich Ping-Pong mit sich selber spielte. Also das war ja also ein Irrweg war ja noch eine gerade Linie gewesen. Das war ja, die haben den so wirr gespielt, dass er nicht wusste, ja, wohin denn jetzt? Und das ist tatsächlich da. Also Defensivverhalten muss noch trainiert werden. Wobei, wenn die Truppe schon 2:0 Rückstand aufholt, und dann fällt doch wieder der 3:2. In dem Moment habe ich gedacht, kein Problem. Das holen wir wieder auf. Also nach dem 0:2 dachte ich, da gibt ein Debakel und der Trainer ist weg. Nach dem 2:2 dachte ich, wenn da 3:2 fiel, das schaffen die trotzdem wieder. Das ist komisch. Also wie in Hamburg im Grunde, nur diesmal für uns mit glücklichem Ausgang.
Ja, und was sagst du denn zu dem Polti?
Ja, wie gesagt, ein paar Chancen gehabt, bemüht, anspielbar, präsent. Klar, er ist jetzt nicht der Anläufer, er ist jetzt nicht der Antänzer.
Ja, er ist jetzt, das war aber die Vorgabe, ne? Las ich. Ja, die Vorgabe sei eigentlich gewesen, und wenn das die Mannschaft sich sogar selber ausgedacht hat, hätte der Polter ja in der Mannschaftsbesprechung mal sagen müssen, ja, warte mal, da bin ich ja gar nicht euer Mann für. Die Vorgabe war eigentlich, wir laufen vorne an und Polter ist der erste Anläufer. Nur, das hat er halt nicht gemacht. Und wenn alle anlaufen, außer einer, ist das schlecht, weil dann steht ja von den anderen immer einer frei. Und deshalb kam das so, dass der Torwart von hinten quasi die Zehnerposition von denen gespielt hat, nämlich die Spieleröffnung gemacht hat.
Ja, dann kannst du ja jetzt schon die Uhr nachstellen, bis Polter wieder auf der Bank sitzt und Terodde anläuft.
Ja, aber ich muss sagen, der Terodde ist ja wunderbar. Wir lieben Simon Terodde, toller Typ, auch einer von denen, sagen wir mal, die mehr als zwei Sätze hintereinander geradeaus auf die Reihe kriegen. Klasse Mann. Ja, aber wenn du in dem Spiel wie jetzt mit Rückstand und erneutem Rückstand und so weiter, wenn du so ein Kampfschwein brauchst, wenn du einen brauchst, der die Truppe mitreißt, dann ist der Polter, glaube ich, der richtige Mann.
Naja, dann bliebe Terodde auf der Bank, deiner Meinung nach.
Ja, also als Kämpfer, glaube ich, als Kämpfer, als Mitreißer, als jemand, der die Mannschaft auf dem Platz in den Arsch tritt und so und der die anderen mitzieht, ist der Polter, glaube ich, der Richtigere.
Okay, was mir noch schön auffiel von wegen Mitreißen, ne? Tatsache ist ja, klar, Mohr unglücklich gespielt. Es gibt Theorien, die Pfiffe während seiner Auswechslung galten gar nicht ihm, sondern der Mannschaft allgemein. Was natürlich für so einen Spieler subjektiv nicht vielleicht so rüberkommt in dem Moment und von daher große Kacke war eigentlich. Jetzt kommt der Kabadayi rein und hat auch sofort die ganze Truppe mitgerissen. Und da habe ich mir noch was gedacht, ja. Überleg mal, da kommt einer so von Bayern München, also aus dem beschaulichen, bräsigen Bayern München, wo selbst Meisterschaft mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen und das ist schon der Höhepunkt der Ekstase gefeiert werden. Der spielt in der zweiten Mannschaft, also auf dem Campus in München, da wo sich bei Heimspielen 12 Leute verirren. Da kommt so ein 23-jähriger, verwöhnter Bayern-Dusel Schickimicki-Jüngling auf Schalke und erlebt so einen Abend. Der ist doch jetzt für alle Zeiten mit königsblauem Virus infiziert. Der ist doch für Bayern jetzt versaut. Der bleibt jetzt bei uns. Der kann doch gar nicht mehr anders. Den haben wir geprägt.
Ja, genau. So wie das ja bei Salazar und Bülter auch der Fall gewesen ist, ne?
Naja, Bülter vermisst doch jetzt auch kein Schwein mehr, seit wir John Long Don Derry Merkin im Team haben. Der macht ja den Bülter aus.
Long John.
Unfassbar. Long Don.
Ja, aber klasse, es geht darum, dass so ein Salazar auch gesagt hat, boah, ich bin hier geprägt, die geilsten Fans aller Zeiten. Ich will hier nie wieder weg. Ja, der ist da weg.
Naja, aber Salazar ist ja altersweise geworden, deswegen ging er weg. Der hat die Dollarzeichen gesehen, seine Frau sagt, wir müssen einen Kühlschrank voll machen, aber so ein Kabadahi, ne? Da ist noch Potenzial drin, ich schwör's dir.
Ja, das glaube ich auch, aber man sollte sich keine allzu großen Illusionen machen, dass der seine Karriere bei Schalke 04 beenden wird.
Nee, aber man kann sich ganz realistisch einschätzen, wenn der zurückkehrt nach Bayern, wird der wegen der Stimmung auf Entzugserscheinung kommen, seine Leistung nicht mehr bringen.
Das ist richtig.
So.
Ja, aber ganz kurz nochmal zum Polter. Sag mal, hätte man den dann nicht spätestens in der 80. Minute, als der nur noch im Mittelkreis gestanden hat, weder nach vorne noch nach hinten gegangen ist, auswechseln müssen? Wir hatten doch noch eine Auswechslung oder sogar zwei, glaube ich, übrig. Ne? Da hätte man noch den Keke als frischen Mann, der wenigstens noch ein bisschen Alarm macht und da hinten anrennt. Ich meine, dann konnten die ja hinten wieder raus, weil der war platt, der konnte nicht mehr, der hat da nur noch gestanden.
Tja, müssen wir Thomas Reis mal fragen. Hey, Herr Reis, was haben Sie sich dabei gedacht?
Haben Sie das gesehen?
Ja, aber apropos gesehen. Hast du dann die allerletzte Aktion gesehen? Was ist denn das wieder für eine Geschichte? Wir haben in einer der letzten Folgen, haben wir doch prophezeit, dass der Ralf Fährmann, unser Berater, bitteschön doch einfach nur die Füße stillhalten müssen. Irgendwann wird doch auch der Müller mal ausfallen. Und zack, als hätten wir es beschrien, als hätten wir es quasi ausgelöst. Ja, meine Theorie ist ja, der Bax, der Berater vom Fährmann, hat in unseren 16er eine Stolperdraht in den Rasen verbuddelt, damit der Müller genau das passiert, was jetzt passiert. Ne? Was ist das? Sehnenabriss im Adduktorenbereich fällt jetzt mehrere Monate aus. Na toll, na super. Und was ist?
Ich glaube, da brauchte der Bax ja gar keinen Stolperdraht, weil der wusste ja, dass die Physios schon ihm irgendwie eine weiche Leiste massieren.
Unfassbar. Also, ne? Und dann hat aber der Fährmann denselben Stolperdraht vorab sich auch schon reingegrätscht und ist auch gerade am Fuß kaputt. Und was passiert? Wie früher die Mama, ne? Wenn zwei sich streiten, so, ihr kommt jetzt beide ins Bett. Ne? So, den Pudding kriegt jetzt der Dritte. Und dann hält der Lange in der allerletzten, also da, wo Matriciani in Wiesbaden noch in der allerletzten Sekunde, ne, ich habe ja gesagt, wo den einen Gegenspieler noch anschießt, der uns das Ding reinkullert, da hält der 370 Jahre alte Michael Langer, also steht vom Rollator quasi auf, hechtet sich in seiner letzten Zuckung noch und hält diesen. Und ich sag dir, wenn der gegen St. Pauli im Tor steht und sensationell hält, dann soll der Bax, mal seinen Fährmann wieder ins Tor schreiben.
Und so wird es kommen, ne? Weil Ralle ist scheinbar auch noch wieder oder schon immer verletzt, trainiert nicht mit der Mannschaft. Das heißt, die Wahl fällt nur zwischen Michi Langer und Justin Hekeren. Und ich meine, nach dem Auftritt wird er jetzt wohl kaum den Hekeren reinstellen,
gehe ich mal von aus.
Also dem Auftritt vom Langer.
Ja klar, natürlich, habe ich schon verstanden. Ja, aber das gehört, also was ein Wechselbad der Gefühle ist ja schon mal eine schöne Sache. Aber wenn der immer im High-Level-Intensitätsmodus stattfindet, dann bist du auf Schalke. Was waren das bitte für 90 wunderbar. Minuten plus Spielzeit? Unfucking fassbar. Und ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Fans von irgendwelchen anderen Vereinen, die das mit ihren Vereinen auch so erleben, wo das überhaupt so passiert? Oder bilden wir Schalker uns das nur ein oder ist es wirklich so anders bei uns?
Nee, da musst du auch mal hier zu uns, zu den alten Herren von der SG Eintracht, ein Spiel gucken, da ist ein ähnliches Wechselbad der Gefühle. Kommt einfach mal vorbei.
Unfassbar, echt.
Ja. Obwohl gestern Abend wurde das Spiel beim Stande von 1:1 abgebrochen.
Siehste? Wegen Pyrotechnik.
Ja, wegen Pyrotechnik, aber die hat der liebe Gott gezündet.
Ah, so verstehe. Apropos, hast du jetzt mitgekriegt, wir hatten auch in einer letzten Folge gesprochen, dass doch irgendwie in der Schalker-Kurve keine Choreo mehr erlaubt ist, weil da zwei Fenster am Rand von der Polizei freie Sicht brauchen. Das haben sie ja jetzt beschildert, wo die Fenster sind. Jetzt konnte jeder Depp im Stadion sehen. Da sind ganz links am Rand zwei Fenster. Und die verbieten deswegen über die gesamte Fläche der Nordkurve irgendein Banner hochzuziehen, weil dann für 10 Sekunden 2 Quadratmeter auf der Gegentribüne nicht mehr einsehbar wären. Da konntest du mal endlich sehen, was das für eine Schikanemaßnahme, ja, ja, also von wegen Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und was machen die Schalker-Fans in der Nordkurve? Wenn wir schon keine Stofflappen hochziehen müssen, dann zündeln wir mal ein bisschen Rauch. Und dann war dieses ganze Fenster einfach mal so richtig schön vernebelt. Fand ich eine nette, provokante Antwort.
Ja, ich dachte auch am Anfang erst, ne, hat sich da einer eine Kippe angemacht oder so? Und dann schwenkten die rum und dann, ach guck mal, ist auch blau mit dabei.
Sensationell.
Ja, bisschen schlechte Sicht am Anfang, ne?
Naja, es geht ja auch, die Legende bis zum Nebel hat Schalke gut gespielt. Danach, seit das Spielfeld uneinsehbar war, ist der Faden erstmal gerissen. Auch eine schöne Theorie.
Als das dann wieder klar war, da ging das wieder nach vorne los.
So, also es lag am Nebel, der Nebel des Grauens. Also müssen wir Choreografien verbieten. Die Schalker Polizei muss alle Logen rund um den ganzen Stehplatz Bereiche mieten für Kameraüberwachung. Dann darf im ganzen Stadion wegen der Polizeieinsicht nichts mehr gezündet werden. Und dann gewinnt Schalke haushoch. Übrigens, apropos haushoch. St. Pauli hat gegen Kiel, also die Mannschaft, die uns zu Hause wirklich vorgeführt hat, ja, hat St. Pauli zu Hause 5-1 gewonnen. Jetzt rate mal, wer unser nächster Gegner ist.
Ja, aber diese Quervergleiche, das kommt ja nie hin. Ne? Da ist ja wieder ein neues Spiel. Ne? Da ist ein ganz anderes Spiel. Frag mal den Reisi, der wird dir auch sagen, das ist ein anderes Spiel.
Eieieiei. Aber jetzt ist die spannende Frage, war das jetzt der Game Changer? War das die Initialzündung? War das jetzt der Weckruf?
Der Turnaround?
Ja, hält das jetzt an? Werden wir in St. Pauli von Anfang an eine Mannschaft sehen, die alles raushaut und alles gibt, oder war es nur ein Strohfeuer?
Soll ich dir sagen?
Sag es.
Ich weiß es nicht.
Man kann sich bald, nein.
Man weiß doch nichts. Wir haben doch alles, was wir hier schon versucht haben, vorherzusehen für die nächste Woche. Und dann kam es ja doch immer wieder anders. Was tippst du denn?
2-2.
Oh, guter Tipp. Ich tippe, und jetzt aufgemerkt, 0-0.
0-0.
Langweiliges Spiel. Ja, langweiliges Spiel. Das Beste an dem Spiel, die Fans auf den Rängen auch von beiden Seiten, die unheimlich Alarm machen. Und unten passiert gar nichts. Der Nicht-Angriffspakt von Gijón wird noch mal getoppt. Schieben sich den Ball hin und her. Ganz langweilige 90 Minuten. Und am Ende steht's 0-0.
Man merkt, du bist Experte.
Die Zeugen Lebuders, ihren Podcast. Mit HG Butzko und Hans Gerzlich. Immer Dienstag nach dem Spieltag.